Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Lassen Sie uns in den nächsten zwei Stunden mal auf die Momente in unserem Leben gucken, in denen uns Ihnen etwas klar geworden ist, in denen sich vielleicht irgendwas für Sie verändert hat. Die Momente, in denen Sie begonnen haben, an etwas zu glauben oder vielleicht an sich selbst zu glauben. Wir wollen also über prägende Momente in unserem Leben sprechen. Und Sie rufen dazu an, hier bei uns die kostenfreie Telefonnummer 0800 2254 2254. Oder Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schreiben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Also erzählen Sie uns von dem Augenblick, als Ihre Liebe zur Musik erwacht ist zum Beispiel oder Ihnen klar geworden ist, ich muss Lehrerin werden oder ich muss unbedingt Fremdenführer werden. Irgendwie sowas. Der Moment also, in dem Sie vielleicht auch einem ganz wichtigen Menschen in Ihrem Leben begegnet sind. Und mich interessiert auch, haben Sie das dann eigentlich auch gleich gespürt, dass dieser Moment also wichtig ist in Ihrem Leben? Oder haben Sie erst im Nachhinein erkannt, da hat sich was verändert für mich? Also teilen Sie mit uns Ihre Erfahrungen, Ihre Erlebnisse, Ihre Gedanken. Mit uns im Gespräch sind Barbara Reiter und Volker Busch. Sie ist Dozentin für Philosophie und Ethik an der Universität Graz und er ist Neurowissenschaftler, Psychotherapeut und Autor. Hallo Frau Reiter, hallo Herr Busch.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Also an Sie als allererstes die ganz gewiss nicht einfache Frage. Frau Reiter, können Sie so einen prägenden Moment für sich benennen in Ihrem Leben?
Da gibt es tatsächlich ganz viele und ich nehme jetzt mal die Freiheit, zwei zu nennen. Mhm. Der erste, der mir natürlich sofort einfällt, ist der, als ein gemeinsamer Freund an der Brümmerstraße in Berlin-Dahlem mir meinen heutigen Mann vorstellte, mit dem ich seit 30 Jahren glücklich verheiratet bin. Das sind natürlich die prägenden Momente, die uns alle einfallen. Also auch, wie Sie das gerade gesagt haben, wo einfach was passiert ist, wo ich das vielleicht in dem Moment noch nicht wusste, aber wo ich heute noch genau weiß, das war der Moment. Ja. Ich will aber, gerade weil wir alle solche Momente haben, die uns als erstes einfallen, würde ich gerne so einen ganz unscheinbaren Moment noch dem entgegenstellen. Nämlich einen Moment, als ich als Siebenjährige ein Buch in der Hand hatte mit dem Namen Die Königin der Kesselflicker. Und das war so ein DTV-Kinderbuch, wie meine Mutter mir die immer schenkte, bevor wir auf eine lange Sommerreise gingen. Und ich habe das nicht verstanden. Da war eine schöne Prinzessin drauf und so ein Mann in Lumpen. Und dann dachte ich mir, okay, das ist die Königin, das ist der Kesselflicker. Und ich habe aber nicht verstanden, wie der grammatische Zusammenhang war, weil ich den Genitiv noch nicht verstanden hatte in der Schriftsprache.
Kein Wunder in dem Alter.
Das war ein Moment. Ja, genau. Das ist ein Moment, der mich heute noch beschäftigt, wenn ich unterrichte zum Beispiel, eine dauernde Irritation von Übertragung von mündlicher Sprache in schriftliche Sprache und die Abgründe der Grammatik. Die Königin der Kesselflicker.
Interessant, was da so ein prägender Moment ist, was sich dann so eingräbt. Herr Busch, haben Sie was Ähnliches?
Was Ähnliches nicht, aber ich würde auch sagen, dass mich viele Dinge natürlich geprägt haben. Alles prägt uns irgendwo, aber etwas, was mich wirklich nachhaltig beeinflusst hat, war, dass ich nach dem Abitur, als ich begann, meine Ausbildung als Rettungssanitäter zu machen, noch etwas warten musste auf den Ausbildungsplatz beim Roten Kreuz und dann wurde ich gefragt, ich war da im Zivildienst, ob ich die Zeit überbrücken möchte mit einer Asylantenbetreuung. Ich konnte mir darunter nicht viel vorstellen, habe ich 3 Monate dann Essen ausgegeben in so einer Turnhalle, wo die geschlafen haben. Und das hat mir wirklich die Beine weggezogen, weil ich aus meiner behüteten Kindheit als normaler Schüler, Abiturient in eine ganz andere Welt getaucht bin und mit etwas konfrontiert wurde, was ich damals nur aus dem Fernsehen, wenn überhaupt, kannte. Und geprägt hat es mich deswegen nicht, weil ich irgendwie ein Helfersyndrom entwickelt hätte oder so, sonst etwas, sondern weil ich zum ersten Mal erkannt habe in meiner so arroganten, eingebildeten Art, die Welt zu sehen, dass es neben meiner Realität einfach noch ganz andere Realitäten gibt. So aus diesem Puppenhaus so irgendwie rausgekommen bin, in dem ich bislang aufgewachsen war. Und das fand ich unfassbar frappierend. Das hat mir hat mich tatsächlich sehr geprägt.
Ja, also haben wir schon eine ganze Palette von prägenden Momenten hier zusammengetragen mit Volker Busch, Neurowissenschaftler und Psychotherapeut und mit Barbara Reiter, Dozentin für Fachdidaktik, Philosophie und Ethik in Graz. Vorher war sie Professorin für Philosophie, Ethik und Berufs Ethik an der Berner Hochschule für Soziale Arbeit. Sie ist Vertreterin der praktischen Philosophie. Frau Reiter, was meint eigentlich praktische Philosophie?
Gute Frage. Also erstmal ist praktische Philosophie genauso unpraktisch wie theoretische Philosophie. Also sie ist auch ein Teil der theoretischen Philosophie, aber sie befasst sich mit Fragen des Lebens. Also was darf ich tun, was darf ich nicht tun und wie kann ich ein gutes Leben führen? Und wenn es um die Frage geht, was ich tun darf bzw. nicht darf, dann wollen wir natürlich Begründungen. Und in der modernen Ethik ist das nicht mehr garantiert durch eine gottgegebene Ordnung, sondern wir müssen das aushandeln. Und das kann natürlich nur in einer Gesellschaft passieren, die auch letzten Endes demokratisch auf eine sinnvolle Weise strukturiert ist. Und in die praktische Philosophie gehören aber neben diesen normativen Fragen auch tatsächlich deskriptive Geschichten wie welche Arten von gutem Leben gibt es? Und dann natürlich die Frage auch nach dem, was mein Leben, mein persönliches Leben zu einem guten Leben macht, im Sinne einer Tugendethik, wie wir das auch nennen.
Da wird es dann praktischer, also tatsächlich lebensnah?
Da wird es dann tatsächlich praktischer. Da sprechen wir dann aber von angewandter Philosophie oder auch angewandter Ethik. Und da gibt es dann unterschiedliche Bereiche. Da gibt es dann die Bereichsethiken zum Beispiel, worauf muss ich in der Medizin achten? Mhm. Was ist mit dem Lehrerinnenberuf verbunden oder eben mit unserer Fachdidaktik? Und dann gibt es aber auch diese ganz praktischen Fragen tatsächlich, wie kann ich im Sinne eines guten Lebens auch Veränderungen vornehmen? Genau, da sind wir dann auch so mit Formaten wie diesem hier, also dem Gespräch. Das ist ja das älteste philosophische Medium überhaupt, wenn Menschen sich drüber unterhalten, was das eigentlich alles soll. So hat es auch mal angefangen in Griechenland oder aber auch in anderen Ländern, in China, auch in der arabischen Welt. Die frühesten philosophischen Texte sind Gespräche, die aufgezeichnet
werden. Dann fangen wir damit oder machen wir damit mal weiter, auch mit uns und mit unseren Hörerinnen und Hörern. Professor Dr. Volker Busch ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie an der Uni in Regensburg und Leiter der Arbeitsgruppe Psychosozialer Stress und Schmerz. Er hat zwei Bücher geschrieben, Kopf frei und Kopf hoch, einfach zu merken. Darin geht es um die Zunahme von psychischen Erkrankungen, die Gründe und die Möglichkeiten, damit umzugehen. Herr Busch, warum gibt es diese Zunahme von psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft?
Es gibt die Zunahme von psychischen Belastungen, weil die Welt kompliziert geworden ist und die Menschen noch stärker auf sich zurückgeworfen werden in einer Welt, die sie nicht mehr verstehen, deren Komplexität zugenommen hat und die auch von jedem Einzelnen erwartet, maximal gut seine Frau und seinen Mann zu stehen. Das kann viele Menschen belasten. Es liegt also gar nicht unbedingt immer nur an objektiven Faktoren, sondern auch an subjektiven Ansprüchen, die wir an das Leben haben. Daraus entstehen gar nicht unbedingt mehr manifeste psychiatrische Erkrankungen, deren Prävalenz ist teilweise sogar gleich geblieben. Aber es entsteht mehr psychische Belastung. Und das sehen wir in den jetzigen Krisen natürlich, die um uns herum sind, und die Weltverhältnisse lasten vielen Menschen auf dem Rücken und ein kollektives Gefühl der Verunsicherung macht sich breit nach dem Motto, was wird nur werden? Und das zeigt sich dann häufig auch auf körperlicher Ebene.
Ich habe das jetzt auch da mal gefragt, damit wir so ein bisschen wissen, aus welchen Richtungen Sie beide kommen. Und gerade bei dem, was Sie jetzt auch gesagt haben, also in diesen Zeiten, wo sich alles so viel und so schnell ändert, sind wir ja auf Sicherheit aus. Was bedeutet das, also auf Sicherheit aus, sein für unser Thema heute prägende Moment? Weil Moment ist ja irgendwie etwas, hat vielleicht auch mit dem Zufall zu tun, Frau Reiter. Das ist ja so Ihr Thema, Zufall und dessen Bedeutung. Wie passen angestrebte Sicherheit und Zufall zusammen?
Zufall ist ein großartiges Thema, weil es gerade die Schere, die ich vorher mit Ihnen aufgemacht habe zwischen Theorie und Praxis, komplett wieder zumacht, weil wir sowohl in der Theorie Schwierigkeiten haben, den Zufall zu fassen, als auch im eigenen Leben. Also das ist so ein Küchentisch-Philosophie-Thema, was tatsächlich alle, also überall hin Brücken bietet. Und Zufall ist etwas, was sich der Sicherheit widersetzt, weil es Pläne durchkreuzt. Und gleichzeitig scheinen aber natürlich Pläne erst auf, wenn sie erstmal durchkreuzt werden. Also insofern ist der Zufall auch so ein Moment der Irritation. Und wir haben ja gerade beim Deutschlandfunk diesen wunderbaren Podcast gemacht, Zufälle gibt's, wo wir gemerkt haben, dass auch in der Reaktion der Menschen, also der Zufall wirklich so ein Faszinosum ist. Und gerade weil er diese Planung des Lebens aufmacht, der wir erst durch die Irritation merken, dass wir eigentlich, wie Herr Busch sagt, eigentlich Sicherheit brauchen, auch um gesund zu sein und unser Leben auf stabile Füße zu stellen.
zum Podcast möchte ich noch was sagen, weil da erzählen Leute, wie ein bestimmter Moment, ja, vielleicht ein prägender Moment, auf jeden Fall aber ein Zufall, den weiteren Gang ihres Lebens ziemlich stark beeinflusst hat. Übrigens nachzuhören in der DLF-App können Sie, in der Deutschlandfunk-App können Sie den Podcast Zufälle gibt's. Unter anderem Frau Reiter ist mit eben auch dabei hören. Herr Busch, also Sicherheit auf der einen Seite, aber unser Leben gelingt nur, wenn wir eigentlich offen sind. Was beobachten Sie da in Ihrer Praxis auch?
Ja, ich fürchte, ich werde mich mit der lieben Frau Reiter heute nicht streiten, sondern mich ganz eng an ihre Seite stellen, weil sie das sehr schön gesagt hat. Ich würde ihr da sehr, sehr gern beipflichten. Ich beobachte, dass die wesentlichen Inspirationen für das Leben, die prägenden Momente tatsächlich aus dem Ungeplanten entstehen, aus den Zufällen. Und leider ist es so, möchte ich fast sagen, dass wir die Zufälle eigentlich gar nicht so richtig mögen. Uns ist es unterm Strich viel lieber, wenn alles geplant abläuft nach einem Algorithmus, nach einem klaren Schema. Und das führt im Leben von Menschen häufig dazu, dass sie Zufälle aus dem Weg gehen. Sie empfinden mehr Sicherheit, wenn sie alles durchplanen, und dadurch entgehen ihnen möglicherweise schöne Momente, die sie weiterbringen. Und deswegen empfehle ich immer, ein kleines bisschen Platz am Tag zu lassen, wo man sich überraschen lässt. Ja, in der Tat, weil wir dadurch günstige Momente erlauben, die uns vielleicht weiterbringen. Einen Menschen, den wir kennenlernen, eine neue Situation. Das alles passiert in der Regel, wenn etwas anders kommt als geplant.
Sagt der Psychotherapeut Volker Busch, Philosophin Barbara Reiter, hier auch in unserer Sendung über prägende Momente unter der 0800 2254 2254. Können Sie unsere Hörerinnen und Hörer anrufen? Und das hat Martina Rademacher gemacht. Guten Morgen, schönen guten Morgen, Frau Rademacher.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Wir haben uns ja jetzt über so prägende Momente, Zufälle unterhalten. Was verstehen Sie unter dem Thema?
Ja, eigentlich genau das, was auch gerade eben alles so angesprochen wurde. Das ist mir passiert und wirklich, es war ein Zufall. Der liegt aber nun wirklich sehr, sehr weit zurück. Da war ich noch Baby. Ich war als Baby, lag ich im Kinderwagen und meine Mutter hatte mich da deponiert. Das war alles friedlich, warm und total gut. Und ich schaute in den Himmel. Also wie man so in den Himmel schaut, wenn man so im Kinderwagen ist. Das ist ja so ein bisschen... Da ist man ja unter so einer Haube. Und da lag ich da so, und das weiß ich eben noch ganz genau, dass das so gewesen ist, und hatte so dieses autogene Gefühl. Also dieses, wenn man autogenes Training macht, dass man durch die Matratze tropft.
Dass man durch die Matratze tropft? Entschuldigung, da kann ich mir jetzt nicht mitgehen, das verstehe ich nicht.
Ja, man wird ja so locker.
Ach so, meinen Sie das?
Man soll das ja üben. Das ist ja eine Übung beim Autogentraining, dass man so locker wird, dass man das Gefühl hat, man versinkt.
Okay, so haben Sie die Erinnerung an Ihren damaligen Zustand als kleines Kind in diesem geschützten Raum. Was haben Sie dadurch mitgenommen? Ist das etwas, was tatsächlich Ihr Leben beeinflusst hat?
Ja, total. Ja? Das hat mich total beeinflusst. Insofern, als ich bis heute also unwahrscheinlich gerne in den Himmel schaue, davon mal ganz abgesehen, und ich besitze eine Strandkabine, und wenn ich in der liege, ist es genauso, als wenn ich im Kinderwagen mich befinde. Das ist Sicherheit und das ist friedlich und da bin ich einfach nur da.
Da bin ich einfach nur da. Das ist eine interessante Erfahrung, die uns Frau Rademacher schildert. Frau Reiter, gehen solche Erinnerungen an prägende Momente so weit zurück, dass man da irgendwie, dass man das als prägenden Moment wirklich, also das zieht sich ja durch ihr Leben?
Also das kann Herr Busch uns wahrscheinlich besser erklären, ab wann wir wirklich bewusste Erinnerungen haben, die auf einen bestimmten Moment in der Realität zurückgehen. Ich finde das aber gar nicht so wichtig. Ich finde, Frau Rademacher, Sie haben das unheimlich schön beschrieben, das autogene Gefühl. Wir haben bei Freud haben wir auch so einen Ausdruck, der heißt ozeanisches Gefühl, wo wir uns mit allem verbunden fühlen. Und das als einen Moment zu beschreiben, also ich glaube auch eher, dass der Moment konstruiert ist. also dass es nicht auf einen konkreten Tag am 7. Februar bla bla im So-und-so-Park zurückgeht, sondern dass es wie ein Moment ist, der ihnen Sicherheit gibt. Sie haben sich da einen Ort konstruiert oder sie fühlen den auch, sie haben den ganz sicher, der ihnen auch, also der nur ihnen gehört. Und was ganz typisch ist, ist eben dieses Verbundenheitsgefühl, also mit dem Himmel, mit der Situation und dieses Gefühl selber erzeugen können, da steckt ja auch in dem Begriff des Autogenen, des Selbsterzeugens, also Gen von generieren. Und ich finde das wunderschön und ich finde, das ist auch ein Moment von Momenthaftigkeit, der so einen Ewigkeitstouch hat. Also der Moment ist ja immer, der hat ja keine zeitliche Ausdehnung, sondern der ist einfach im Prinzip immer gerade da, wo ich bin. Und so einen Moment zu haben, wo sie sich mit dem Himmel verbinden können in Sicherheit, finde ich großartig. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben.
Frau Rademacher, ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch.
Wünsche ich Ihnen auch.
Dankeschön. Und begrüße auch noch in unserer Runde Silke Brockmüller. Schönen guten Morgen, Frau Brockmüller.
Guten Morgen. Ich muss mal ganz kurz meine Waschmaschine ausstellen.
So. Die Waschmaschine ausstellen, ja, das wäre schön. Nicht, dass die uns hier doch irgendwie...
Samstagmorgen.
Genau, typischer Samstagmorgen. So, Waschmaschine ist aus, Frau Brockmüller. Jetzt kommen die prägenden Momente.
Genau, es war ein sehr prägender Moment für mich, als meine erste Katze gestorben ist 2010, weil ich mich auch entschieden hatte, entgegen der sage ich mal, üblichen Manier so, sie sterben zu begleiten, so als absoluter Neuling sozusagen. Und das war auch teilweise sehr holprig im Nachhinein, aber ich glaube, ich habe letztendlich alles richtig gemacht. So. Aber es war eine unheimlich prägende Erfahrung für mich, weil ich, als sie gestorben war, auch so ein ganz friedliches Gefühl dann hatte. Es war schon alles sehr beeindruckend. Und danach war ich aber ziemlich aufgeschmissen, was so die Trauer angeht und den Schmerz. Und das ging dann so weiter. Dann habe ich auch die ganze Zeit eigentlich mit Tod und Sterben zu tun gehabt seitdem. Also es war schon sehr prägend. Das war seitdem wirklich, ist das so ein bisschen mein Hauptthema. Also ich habe auch die Ausbildung als ehrenamtliche Sterbebegleiterin gemacht im Hospiz und es geht aber meistens doch in Richtung Tiere jetzt und als mein zweiter Kater letztes Jahr gestorben ist, das war halt ein Notfall, da musste ich tatsächlich die Nottierärztin holen, aber jetzt liegt mein dritter Kater gerade im Sterben und das ist auch wieder sehr, sehr bewegend alles und auf jeden Fall war das eben also sehr prägend für mich oder ist und ich habe jetzt nach dem Tod meines Katers Laubers letztes Jahr habe ich, weil das ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, also wenn ich um ein Wesen anderer Spezies trauere, da bin ich teilweise in den Menschentrauergruppen nicht so gut aufgehoben oder ich werde gar nicht reingelassen. Und zwei habe ich aber gefunden hier in Berlin. Da meinte ihre Kollegin, als ich am Jahresanfang, braucht es eine Trauergruppe, wenn die Katze stirbt? Und ich so, leider nicht, weil ich nicht zu spontan sagen, nein, zwei, weil das eben so toll, so der Schmerz so groß war. Mhm. Und jetzt ist eben auch so, dass ich jetzt ein besseres Backup habe, sowohl von Freundin als auch Palliativtierärztin tatsächlich habe ich gefunden, von Fern und eine Naturerkundlerin und so weiter.
Also tatsächlich hat dieser Moment eben ausgelöst, sich mit Tod und Sterben auseinanderzusetzen.
Ja, genau. Und es ist immer so da. Und also das ist so beeindruckend, weil ich da jetzt nicht direkt drauf zugehe, aber immer ist es irgendwie Thema. Also ich treffe auch also in Büchern oder in der Bücherei, auch in Kinderbüchern ganz viel auf das Thema und habe jetzt eben, das ist auch eben prägend, jetzt mich doch entschieden, hier in Berlin eine Tiertrauergruppe zu gründen. Das ist auch noch daraus entstanden.
Sehr vieles erwachsen, Herr Busch.
Ja, was ich ganz, ganz spannend finde bei beiden, sowohl bei Frau Rademacher als auch jetzt bei Frau Brucker, ist das richtig?
Brockmüller.
Brockmüller, verzeihen Sie. Das ist... zwei Urerfahrungen des Menschen sind, die hier sehr, sehr schön beschrieben wurden. Das eine erinnert mich an Geborgenheit und das zweite eben an Verlust und Tod. Und diese beiden Erfahrungen sind hochemotional, vielleicht die emotionalsten überhaupt, die ein Mensch empfinden kann am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens. Und deswegen sind sie unfassbar prägend. Also beide Beispiele stecken eigentlich hier den Rahmen für so ziemlich die prägendsten Erfahrungen, die ein Mensch im Leben machen kann.
Frau Brockmüller, dann danke ich Ihnen, dass Sie hier den Rahmen quasi komplett gemacht haben, der unsere Sendung jetzt wunderbar aufnimmt. Dankeschön für Ihren Anruf. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. The first time ever I saw your face, Roberta Fleck. Mit diesem Lied hat es eine besondere Bewandtnis, was unsere Sendung angeht, prägende Momente. Frau Reiter, dieses Lied löst bei Ihnen oder ist für Sie ein prägender Moment? Nehmen Sie uns mal mit.
Also es ist für mich ein prägender Moment, weil es mir gezeigt hat, dass das tatsächlich ein Musikstück, ein allgemeines Gefühl, das jede irgendwie mal gefühlt hat, auf den Punkt bringen kann. Es ist jetzt kein Lied, das mein Leben sehr früh geprägt hat, sondern es war am Anfang der Sommersemesterferien und mir wurde klar, dass ich dieses Lied benutze, um eine neue Vorlesung zu eröffnen, die sich um Medien dreht. Aber was mir so gut gefällt an diesem Lied, ist, dass es erstens auf eine tatsächliche Begegnung zurückgeht, nämlich Ewan McCall sieht Peggy Seeger das erste Mal in einem Studio der BBC, auch Radio, 1957 und schreibt über diese Begegnung dieses Lied für sie. Und die Version, die wir gehört haben, ist von 1972, war Grammy-Gewinner des Jahres und das ist die Version von Roberta Flack. Und der Titel sagt ja eigentlich schon alles. Das erste Mal, als ich dein Gesicht sah, da dachte ich, dass tatsächlich die Sonne in deinen Augen aufgeht und du hast mir gezeigt, dass es Sterne und Mond gibt gegen die Dunkelheit. Aber das ist der Zufall. Also the first time ever, ich sehe jemanden zufällig und die nächsten beiden Strophen, the first time we kiss, the first time we lay together, das ist dann schon bewusste Entscheidung. Und hier spielt auch wieder diese nach der bewussten Entscheidung aus dem Zufall, aus der Begegnung etwas werden zu lassen, spielt dann schon die Entscheidung und diese Verbundenheit mit der Welt und gleichzeitig die Zerbrechlichkeitserfahrung eine wichtige Rolle. In der zweiten Strophe heißt es, I felt the earth move in my hand. Also ich fühlte die ganze Erde in meiner Hand sich bewegen und sie zitterte wie das Herz eines gefangenen Vogels. Und das finde ich großartig, dieses Zusammenspannen von individueller physischer Wahrnehmung und wie das beschrieben wird mit diesem, ja, mit diesem weltumspannenden Zeiterlebnis.
Was ich jetzt gerne nochmal, also vor allem, weil es jetzt ein Lied ist, Herr Busch, prägende Momente können das, also wir haben jetzt vieles, was wir erleben, schon mal angesprochen, können prägende Momente auch ein Buch sein oder ein Film
Ja,
oder Kunst?
absolut, natürlich. Unser Gehirn hat die bemerkenswerte Fähigkeit, dass wenn wir in eine Geschichte eintauchen, in unserem Kopf Bilder entstehen. Und diese Bilder können eine unfassbare Kraft auf uns ausüben und so stark sein, dass wir das Gefühl haben, das zu erleben. Das haben wir alle schon mal wahrgenommen, wenn wir in einem Kinofilm versunken sind, in einem Roman versunken sind und die Geschichte wurde plastisch und lebendig. Und deswegen sind sie zwar noch keine echten Lebenserfahrung, sie können denen aber sehr nahe kommen. Und wenn wir dann zusätzlich, und diesen Aspekt finde ich besonders spannend, in einer bestimmten Stimmung sind, wir sind sozusagen in einer Art Vorbereitung, der Nährboden ist fruchtbar für das, was wir lesen und sehen, dann geht eine Saat auf. Also ich glaube, dass es nicht nur der Film und die Musik ist, sondern wir müssen auch in einer Art Stimmung dafür sein. Und wenn das zusammenpasst, dann kann das durchaus ein sehr, sehr prägender Moment werden.
Also, das finde ich interessant, weil unsere Hörerin Tatjana Kaczynski eigentlich auch ein Lied als einen prägenden Moment angibt. Frau Kaczynski, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Oder? Ein Lied war es.
Ja, es ist tatsächlich so, es ist kein prägender Moment gewesen, sondern eigentlich waren es prägende 4 Jahre. Ich hatte in meiner Grundschulzeit einen Lehrer, 4 Jahre lang, der jeden Morgen mit uns begonnen hat mit dem Lied "Und jeden Morgen geht die Sonne auf". Ich glaube nicht, dass er damals das vielleicht ermessen konnte, was das für uns bedeuten mag. Wir als Kinder haben das natürlich sowieso nicht eingeordnet. Aber es hat eine tiefe Zuversicht in uns gesenkt, weil es etwas ist, das ist mir heute als erwachsener Mensch natürlich klar, was wirklich jeden Morgen geschieht, egal wie der Abend vorher war oder die Nacht, egal was draußen oder drinnen für Dramen sich abspielen. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Und das ist nichts, was wir als Menschen in der Hand haben. Das heißt, Menschen können uns das auch nicht wegnehmen.
Also dieses Lied hat Ihnen Zuversicht gebracht
und
dass es jeden Morgen gesungen wurde.
Jeden Morgen, jeder Schultag begann damit, dass er seine Geige auspackte und wir aufstanden und diese erste Strophe dieses Liedes sangen. Und das war einfach ein Ritual damals, aber ich
Schön.
Weiß heute, was er uns damit für einen riesengroßen Schatz mitgegeben hat.
Ja, ein schön, eine wirklich wunderbare Geschichte. Ich danke Ihnen, Frau Kaczynski.
Sehr gern.
Unsere Hörerin Anna Waldhaas aus Fürth hat uns geschrieben mit einer leider ganz anderen Schulerfahrung. Der für mich entscheidende Moment, schreibt sie, war es, als mein Grundschullehrer mir sagte, dass ich trotz sehr guter Noten nicht ins Gymnasium durfte. Als Grund hat er meinen sozialen Hintergrund genannt, Arbeiter. An diesen Moment erinnere ich mich noch sehr gut, da er mein ganzes Leben zerstört hat. Mhm. Heftig. Herr Busch, Sie
ja.
haben, ich habe Sie gerade gehört.
Ja, weil ich nachgedacht habe und mir klar wurde, welche Kraft Worte haben können. Das sehe ich auch bei mir in meiner Funktion als Arzt, wie sehr ich auf Menschen positiv oder negativen Einfluss habe, wenn ich meine Worte gut wähle oder wenn ich sie schlecht wähle. Wir reagieren auf Worte, weil aus Worten Bilder entstehen und Vorstellungen. Dadurch werden Überzeugungen gebildet und das kann sich sehr festsetzen. Manchmal sind es einzelne Worte, oder Sätze, die nicht mal mehr wiederholt werden, aber die treffen uns so tief ins Herz oder ins Gehirn, um es mal so zu sagen, dass sie bleibend sind und wir kriegen sie nicht mehr raus und auch dann werden sie zu prägenden Momenten. Und das erinnert mich, wenn ich solche bewegenden Geschichten höre, wie die gerade, dass wir immer aufpassen müssen, wie wir mit anderen sprechen, insbesondere mit jungen Menschen, die diesbezüglich empfänglich sind und sich diese Dinge vielleicht dann noch stärker auch merken.
Wobei bei Frau Waldhaas ja tatsächlich ein richtiges, also Verbot heißt es hier in der Mail auch, es ist nicht nur die Herabwürdigung durch Worte, ne? Das geht ja sogar noch weiter, wenn ich das richtig verstehe.
Es geht noch weiter, ja.
Dass da tatsächlich richtig was verbaut worden ist, also dass man das als prägenden Moment erfährt. Lutz Wedel grüße ich am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Wedel.
Guten Morgen.
Ein prägender Moment in Ihrem Leben, was fällt Ihnen da ein?
Ja, das war 1986, als das Atomkraftwerk Tschernobyl explodierte und hier Fallout war, sodass unsere damals dreijährige Tochter Christina nicht draußen spielen durfte. Es war eine unheimliche, diffuse Angst. Und es war überall in den Nachrichten, in den Medien, war eben, man sollte doch bitte ernsthaft jetzt Energie sparen. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir weitreichende Konsequenzen gezogen haben, also so nach und nach, also Rom ist ja auch nicht an einem Tag erbaut worden, aber wir haben zuerst den Wintergarten gebaut, gemerkt, dass also auch diffuses Licht ausreicht, um Wärme zu erzeugen, dann die erste Brauchwassersolaranlage hier in der Gegend gehabt, dass die Leute schon das stand sogar in der Zeitung und das war so, dass die Leute sich an die Stirn getippt haben, wie kann man nur. Ja, aber das ging dann eben weiter, dann 1992 dann eben dass wir also damit auch mit der Sonne eben auch Strom erzeugt haben. Dann habe ich die ersten Volkshochschulkurse gegeben zum Thema Energie und auch vor allen Dingen Energieeinsparung. Das war ja auch eine ganz wesentliche Sache für unser Haus, was wir ja nicht gebaut, sondern gekauft hatten und sich gravierende Energiemängel gezeigt hatten und wir dann also auch... haben konsequent isolieren lassen, erstmal eine Analyse machen lassen durch eine Thermografie.
Also Herr Wedel, wenn ich Sie richtig verstehe, aus diesem Schockerlebnis, an das sich wahrscheinlich alle, die es erlebt, also die es bewusst erlebt haben, in dem Alter sind, erinnern können, also wirklich etwas, also Lehren draus gezogen eigentlich.
Ja,
ne?
Wir haben gesagt, wir müssen alles machen, um möglichst eben Energie einzusparen. Ja. Und ich gebe das also nach wie vor weiter, obwohl ich im Ruhestand bin. Ich war ja 40 Jahre lang Lehrer an der Hauptschule Friedenberg in Salzgitter-Lebenstedt und gebe das also nach wie vor weiter, indem wir auf dem Gelände der biologischen Station des NABU, da haben wir einen kleinen Energiespielplatz-Parcours aufgebaut.
Ich glaube, zu dem Thema Energie laden wir Sie nochmal separat ein, wenn wir mal bei dem prägenden Moment bleiben. Finde ich aber ganz toll, also was aus so einem Moment eben wird. Vor allem, Herr Busch, also ist ja interessant, was Herr Wedel erzählt. Und mir sind auch sofort Bilder hochgekommen, dass es gibt prägende Momente, die weit über eine Person hinausgehen, die weltumspannend sind.
Und
oder?
Was ich an der Geschichte ganz besonders spannend fand, war, dass es, was man sehr häufig sieht, wenn Menschen in eine Situation kommen, die mit Gefahr verbunden ist, so wie das ja Tschernobyl der Fall war. Man könnte auch von einer natürlich auf einer Krise sprechen, dass sie dann versuchen, daraus etwas Gutes entstehen zu lassen. Und in dem Moment, wo sie, wie er das erzählt hat, daraus etwas entwickeln, eine Idee, wie das Leben danach aussehen kann, was sie anders machen können, was sie daraus lernen, geben sie der Sache eine Bedeutsamkeit. Sie leiten etwas Gutes daraus ab und das hilft Menschen, mit den Dingen besser umzugehen. Und das macht sie dann nochmal besonders prägend. Also es ist nicht nur das Ereignis, was aufgetreten ist, sondern auch das, was wir daraus ableiten für unser Leben, was wir daraus lernen. Und das macht es besonders nachhaltig und in dieser Geschichte ist das natürlich ganz positiv gelungen.
Frau Reiter, wollen Sie noch was ergänzen?
Nein. Ja, ich finde, wir haben eigentlich wieder die gleiche Geschichte wie bei unserem Lied. Wir haben zuerst dieses, was zufällig passiert und das kann eben wirklich weltumfassend sein, so wie wir alle wissen, was in dem Moment wir gemacht haben, als wir es gehört haben. Andere Momente sind diese, wann haben wir die Bilder von 9/11 zuerst gesehen? Und dann machen wir aber ganz unterschiedliche Sachen draus. Und ich glaube, das ist wirklich das Spannende bei prägenden Momenten, dass wir vielleicht auch erst im Nachhinein dann beurteilen können, wie sehr es unser Leben danach wirklich auch verändert hat.
Herr Wedel, danke schön für den Anruf.
Ja, gerne.
Ja, ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen und möchte gerne diese Runde noch mit einer E-Mail abschließen. Heike Ossendorf schreibt nämlich uns etwas Ähnliches, so was man aus also einem Moment macht. Ich erinnere mich noch sehr genau an den Moment vor ca. 20 Jahren, als ich einen Radiobeitrag über die entsetzlichen Bedingungen der indischen Bauarbeiter auf den Großbaustellen in Dubai und Katar gehört habe. Sie arbeiten dort für einen Hungerlohn, schlafen in einer Art von Käfig, besuchen nur alle 4 Jahre ihre Familie. Das hat mir aufgezeigt, wie unendlich gut es mir geht. Immer, wenn ich einmal unzufrieden bin, rufe ich mir diesen Beitrag in Erinnerung und schon geht es mir trotz der Betroffenheit über diese schlimme Situation besser, weil ich einfach dankbar bin für das, was ich habe. In diesem Sinne, make gratitude your attitude, schreibt unsere Hörerin Heike Ossendorf. Herr Busch, Ihnen ist jetzt ein Film eingefallen, der Sie geprägt hat, sagen Sie?
Ja, wo wir gerade so die schöne Geschichte von dem Song gehört haben, fiel mir ein Film ein, den ich öfter meinen Klienten empfehle, wenn ich ihnen rate, sich einfach noch mehr auf das Leben einzulassen und hin und wieder mal vom Plan abzuweichen und sich überraschen zu lassen. Und dieser Film heißt Forrest Gump. Den werden wir wahrscheinlich alle kennen. Es ist ein ganz erfolgreicher Film gewesen und handelt in Kurzfassung von einem Mann, der ganz anders ist als alle anderen. Er gilt als, ich sage das in dicke Anführungsstriche, geistig etwas minder bemittelt und er erfüllt nicht die kapitalistischen Erfolgskriterien eines typischen Menschen von damals, der nach vorne stürmt, alles kann, alles weiß. Er wird so ein bisschen am Anfang links liegen gelassen von der Gesellschaft, aber er schafft es durch seine Herzlichkeit und durch seine Fähigkeit, sich auf das Leben einzulassen, Momente zu nutzen in dem Moment, wo er sie zufällig ihnen begegnet, letztendlich alle zu überholen und ist am Schluss, bringt nicht nur viel Liebe und Erfolg für sein Leben, sondern auch für viele andere mit. Und das zeigt uns etwas sehr, sehr Schönes, sich auf das Leben einzulassen und bewusst mal von dem Normativen abzuweichen, von dem, was so Mainstream gilt und anders zu sein und auch bewusst Dinge anders zu tun, kann einen am Schluss sehr belohnen.
Das ist ein wunderbares Stichwort für unsere Hörerin Tine Kuppmann. Schönen guten Tag, Frau Kuppmann.
Wo ist
sie? Ja, Frau Kuppmann, schönen guten Morgen. Sie sind jetzt in unserer Sendung. Vor allen Leuten dürfen Sie Ihren prägenden Moment. Ich habe nämlich gerade gedacht, wo hier von dem Film gesprochen, Forrest Gump, der irgendwie uns zeigt, auch mal aus Mustern auszubrechen. Sie haben ein Buch beschrieben, was Ihnen ganz wichtig ist. Erzählen Sie mal.
Es geht um ein Theaterstück von Max Frisch, Biografie oder ein Spiel. Da wird der Protagonist gefragt nach seinem Tod, an welcher Stelle würdest du dein Leben verändern? Überlege, du bist ein kleiner Junge, wirfst einen Schneeball, da ist ein Stein drin, dein Mitschüler erblindet auf einem Auge. Hier hast du die Chance, dein Leben zu ändern. Wirfst du den Schneeball oder nicht? Und so geht er nach und nach sein Leben durch und entscheidet sich immer, genau das zu tun, was er damals auch getan hat. Das heißt, er nimmt niemals die Gelegenheit wahr und ändert sein Leben. Und so bleibt es fatalistisch im Grunde genommen, dass er sein Leben Punkt für Punkt genau so lebt und keine Chance hat auf Veränderung.
Das ist für Sie was Negatives, ne? Sie empfinden das als negativ, die Chance nicht ergriffen zu haben.
Also ich habe mich natürlich selber gefragt, gibt es einen Punkt in deinem Leben, wo du etwas ändern würdest? Und ja, klar gibt es das. Also ich würde auf eine andere Schule gegangen sein zum Beispiel. Das hat mich total geprägt. Aber es ist eben immer, was passiert anschließend? Und wenn man das Leben als glücklich empfindet, ist es dann so, dass man denkt, treffe ich dann den Mann nicht, gebäre ich die Kinder dann nicht? Und ja, das hat schon einen großen Einfluss.
Ja, spricht vielleicht für ein zufriedenes Leben. Frau Reiter, ich höre Sie im Hintergrund.
Ja, ich finde das ein ganz tolles Beispiel, das Frau Kuppmann uns hier bringt. Und mir fällt ein weiteres Stück ein, beziehungsweise ein kurzer Roman von Jean-Paul Sartre, den Sie vielleicht alle kennen, nämlich Das Spiel ist aus, Les Jeux sont faits. Und auch hier...
Ups, jetzt haben wir Frau Reiter verloren. Also, Frau Reiter ist momentan, ist die Leitung scheinbar weg. Sie merken, wir sind nur zusammengeschaltet, aber Frau Reiter versucht es bestimmt gleich wieder. Wir merken uns das Eingehen auf Frau Kuppmann. Frau Kuppmann, Sie haben uns einen wunderbaren Hinweis gegeben, vielleicht auch nochmal das auch nachzulesen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf.
Sehr gerne.
Ein schönes Wochenende wünsche ich und begrüße am Telefon Kurush Momemi. Schönen guten Tag, Frau Momemi.
Na, ich bin Herr Momemi.
Herr Momemi, okay. Entschuldigen Sie, ich konnte den Namen nicht interpretieren.
Ja, es ist ein persischer Name. Ich bin ein Deutsch-Perser. Kurush Momemi.
Momemi,
aber kein Problem. Namen sind ja wie Schall und Rauch.
Naja, den merke ich mir jetzt. Prägende Momente, um die geht es. Ja, was ist für Sie so ein prägender Moment?
Mein prägender Moment war, wie ich meinen Freund vor 14 Jahren kennengelernt habe. Weil das war irgendwie aus heutiger Sicht würde ich sagen, ein sehr spiritueller Moment, weil es war in einem Darkroom in Berlin im Prenzlauer Berg. Und es hatte trotzdem eine unglaubliche Romantik. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und ich habe die Bilder, wenn ich sie mir in Erinnerung rufe, sofort wieder vor meinem geistigen Auge. Und ich bin mit dem Mann 14 Jahre jetzt zusammen.
Also,
und wir leben zusammen. Wir haben uns dort kennengelernt.
Okay, was man sich ja im Darkroom vielleicht nicht ganz so romantisch vorstellt, muss ja auch ein prägender Moment, was Liebe angeht. Herr Busch, vielleicht nehme ich Sie da noch mit in die Runde, muss ja auch nicht unbedingt romantisch sein, oder?
Nein, überhaupt nicht. Aber auch das finde ich sehr bewegend. Es zeigt, dass die Gefühle immer das Entscheidende sind unterm Strich, was einen Moment prägend macht. Es sind fast oder deutlich weniger Gedanken oder objektiv faktische Ereignisse, sondern die Gefühle, die wir damit verbinden. Und spannend an der Geschichte fand ich gerade zu hören, dass obwohl es in einer Dunkelheit die Augen ja ausgeschaltet wurden, das Gefühl, was er mit Romantik beschreibt, so stark war, dass ihn das geprägt hat. Also es ist nicht das, was wir unbedingt sehen und hören, sondern das, was wir fühlen. Und das kann sich ganz tief in uns eingraben. Sehr, sehr, sehr schöne Geschichte.
Ja,
Herr Momemi.
Ja, ich wollte nur noch ergänzen, wir sind dann natürlich nach vorne aus diesem dunklen Bereich.
Um sich kennenzulernen.
Um uns kennenzulernen. Und wir waren beide so verlegen und haben dann noch was getrunken. Und ich habe ihn dann noch nach Hause gebracht. Und dann haben wir unten in der Bäckerei, in dem Haus, wo ich jetzt wohne, ist in der Bäckerei, haben wir noch Hackepeterbrötchen gekauft und haben die zu uns genommen. Also es war ein Feuerwerk an romantischen Momenten, eine Perlenkette. Und wir sind auch nochmal hingegangen, Jahre später. Und da habe ich dann Wunderkerzen mitgenommen und ein bengalisches Feuer. Und heute
den
ist
Moment
da
zu zelebrieren.
Ja, genau. Und wieder zu beleben. Und dann ist aber heute eine andere Kneipe drin, aber wir haben es noch nicht geschafft, da hinzugehen. Und in unserer Fantasie steht da jetzt ein Billardtisch vielleicht und wir spielen dort mal eine Runde Billard.
Na,
also,
bitte.
Also darf ich noch was ergänzen, was mir einfällt? Weil Sie beschreiben das so schön. Unser Gehirn macht Folgendes, wenn Sie in einer so außergewöhnlich besonderen Atmosphäre und Stimmung sind, dass Sie alles, was in diesem Moment stattfindet, speichern in diese Erfahrung. Sie haben das Hackepeterbrötchen genannt, was ja sozusagen ein eigentlich banales Detail wäre, verzeihen Sie, aber es wird in diese wunderschöne Erfahrung mit eingebaut und untrennbar miteinander verwoben, sodass es passieren könnte, dass wenn Sie Jahre später in einem ähnlichen Restaurant bei ähnlicher Musik ein Hackepeterbrötchen essen, die komplette Erinnerung und das Gefühl wieder in Ihnen hochkommt und Sie fühlen sich wunderbar. Das ist also eine multisensorische Erfahrung, die wie ein großes Paket in Ihrem Gehirn.
Herr Mumimi,
Ich
herrlich.
könnte das gar nicht anders wiedergeben
Na,
wie
wunderbar.
Ihr Studiogast.
Also weitere 14 Jahre auf jeden Fall. Ich danke
Auf
Ihnen
jeden
ganz
Fall. Sehr
herzlich.
gut. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende.
Ein schönes Wochenende
Ebenso.
Ihnen auch.
Tschüss.
Eine E-Mail möchte ich noch kurz hier anfügen von Nicola Oppen-Eisenschink. Auch bei mir gab es einen Moment, der mein Leben vollkommen verändert hat. Nach einer gescheiterten Ehe lebte ich schon eine Weile allein, hatte aber Lust auf eine neue Beziehung. In einer App schrieb mich ein Mann an, dessen Worte mich berührten. Wir haben uns verabredet, zu telefonieren. Als er Hallo sagte, wusste ich, dass ich mit diesem Mann leben würde. War mir ein bisschen unheimlich, denn wie kann man so schnell wissen, dass da ein besonderer Mensch am anderen Ende ist? Aber so ist es gekommen. Wir haben inzwischen geheiratet, leben zusammen.
Hallo?
Ich habe mit ihm eine Partnerschaft, die ich mir erträumt habe, aber nicht zu finden gehofft habe. Also noch eine wunderbare Geschichte. Frau Reiter, ich probiere es mal. Sie sind wieder bei uns, oder?
Ich bin wieder bei Ihnen.
Sie
Wir haben
wieder bei uns. Wunderbar.
Unbill der Technik überwunden.
Ja,
und,
das sind eben die
Plan.
Momente, die man dann nicht als prägend empfindet, sondern als störend, aber wir haben sie überwunden. Also, wir waren unterbrochen worden und haben vorhin, das würde ich aber gerne nochmal fortsetzen, wir haben vorhin von einer unserer Hörerinnen Max Frisch empfohlen bekommen und es ging in dem Buch gerade um Momente, wenn man so quasi Revue passieren lässt, wo würde ich mein Leben geändert haben? Und das in dem Buch wird nichts geändert. Und Sie hatten gerade, waren gerade darauf eingegangen, Frau Reiter. Vielleicht noch zwei Sätze
ja.
dazu.
Also ich möchte hinweisen auf das Buch, das Stück von Jean-Paul Sartre, Les Jeux sont faits. Das Spiel ist aus. Und da begegnen sich zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, klar, Existenzialismus, Liebe, begegnen sich nach dem Tod, die sind also beide gerade gestorben, schauen sich in die Augen und nehmen diesen prägenden Moment wahr, sie waren eigentlich füreinander bestimmt. Und dann gehen sie zu der neutralen Person des Petrus, der die Chancen verteilt im Leben und sagt, hey, hier liegt ein Irrtum vor, wir waren eigentlich füreinander bestimmt. Der schaut im Buch nach und sagt, ja, stimmt, ihr dürft wieder zurück und bekommt eine Chance, das nochmal zu machen. Und wie die Person bei Max Frisch, also sie probieren es und es klappt überhaupt nicht und sie sind dann wieder tot. Mhm. Also tatsächlich scheint das Leben so gefügt zu sein aus Dingen, die wir glauben verändern zu können, was auch wichtig ist, damit die Zukunft für uns offen ist. Aber im Rückblick ist es dann vielleicht gar nicht mehr so. Und das bringt uns natürlich dann auch dazu, dass Fiktion uns eine unglaublich tolle Chance gibt, uns vorzustellen, wie es gewesen wäre, wir hätten etwas anders gemacht.
Ich würde auch noch einen anderen Aspekt gerne noch mal besprechen. Herrn Busch, vielleicht Sie darauf ansprechen. Es erfordert doch auch eigentlich ziemlichen Mut, wenn man von einem Moment aus sein Leben verändert, oder?
Ja, absolut. Denn wir lieben das Gleichförmige und es kostet unser Gehirn viel weniger Energie, die Dinge immer so zu tun, wie man sie halt getan hat. Und etwas zu verändern bedeutet immer Kraftaufwand, Energie zu mobilisieren und sich auf das Ungewisse einzulassen. Und Bequemlichkeitszonen oder Komfortzonen, die man so schön sagt, zu verlassen, das kennen wir alle aus dem Alltag, braucht eben etwas Kraft und trotzdem sind es diese Momente, die uns weiterbringen. Es gibt Menschen, unter anderem auch Psychiater, Viktor Frankl, ein berühmter österreichischer Psychiater, der mal gesagt hat, Menschen entwickeln sich überhaupt nur in Krisen, in unvorhergesehenen Momenten, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie etwas verändern müssen, wenn das Leben sie zwingt, neue Wege zu gehen. Und da ist sehr viel Wahres dran. Mhm. Es kann manchmal sinnvoll sein, also auszubrechen aus dem Immergleichen, damit man etwas Neues für sich entdeckt.
Unser Hörer Gerhard Schütze, glaube ich, erzählt eine ähnliche Geschichte. Herr Schütze, schönen guten Morgen.
Ja, hallo.
Prägende Momente. Sie haben, glaube ich, einen sehr schmerzhaften Moment.
Jetzt auch nicht, inwieweit mir jetzt mich das prägen wird, vielleicht jetzt eine Stunde gewartet zu haben am Telefon. Aber
genau, lange haben Sie gewartet. Danke dafür.
Es gibt ja im Moment jede Menge im Haushalt immer zu tun und wir müssen ja auch dann immer mehr Regenerationsarbeit leisten für die Biosphäre, die uns staubfängerisch verloren geht.
Herr Schütze, Ihr prägender Moment.
Auch schon diese. Genau. Und ich bin sehr akademisch aufgewachsen und mich haben da also zwei Architekteneltern sehr in einzementierte Spur vorsozialisiert, wodurch es mich dann auch vielleicht deshalb umso mehr aus dem Gleis gehauen hat. Und
was hat sie denn aus dem Gleis gehauen?
Ja, es ist also Unfälle im Sozialen, womit ich nicht zurechtkam. Ich bin ja im Elfenbeinturm aufgewachsen, so akademisiert, kopflastig, auch Kopf als einzige Intelligenz abgefragt. Oftmals erst recht, wenn der Hintergrund der Eltern auch noch so ist wie die Schule. Mhm. Und dann ist eben... ja, dieses Zurechtkommen, nicht zurechtkommen mit sozialen Situationen, nicht beglückend empfunden worden und umso mehr dann eben auch als verletzend oder und so weiter. Und da bin ich dann auch so viel von einem Job zum anderen, um dann noch zu finden, was macht mich jetzt als Menschen noch aus? Irgendwie fühle mich nicht so richtig
also
als
Mensch. Also die Suche nach dem, ja?
Ich will nicht nur funktionieren hier und irgendwie. Und ich hatte auch dann meinen Studienplatz, den ich mir durch eine längere Dienstzeit erlitten habe, nicht angenommen, weil ich einfach bleiben wollte oder vielleicht jetzt mal hier im Nachhinein gesagt, erstmal vielleicht werden. Ja. So und da bin ich jetzt dann immer. Der Forrest Gump, jetzt, also ich habe dann erlebt, wie mein Körper, wie mir immer, weil mir ist es immer relativ heiß geworden dabei, weil ich auch mich sehr gerne bewegt habe. Und da habe ich das erlebt, als so dieses Geschenk, in den Schritt zu sinken, wenn man sich das mal vorstellen kann, wie elastisch wir vielleicht gemeint sind, dass man dann so eine Versenkung erlebt. Und dieses in den Schritt sinken, dass so eine Trance entsteht. Ne?
Eine Trance aus bestimmten Körperteilen sich zu versenken, Herr Schütze.
Ja, und wir laufen dann so für uns selbst hin. Und mir hat es dann auch noch ausgerechnet dann auch noch die Beine weggehauen. Mhm. Also das heißt, ich habe anderthalb Füße verloren. Und da es mir dann auch schon vorher immer schon zu warm war und ich in mein Netzhemden genäht hatte, unter anderem deshalb auch ausgegrenzt worden bin, weil ich kaum die richtigen Stoffe gefunden habe oder mir ist Gardinstoff, so Kartoffelsackfarben, dann maximal färben konnte, der dann noch eine Weile hielt und so. Dann hatte ich es waren ja auch kaum durchbrochene Stoffe hier,
die Wechselbad alles. Herr Schütze, lassen Sie uns nicht zu sehr in die Details gehen, vielleicht das...
Sie kommen da jetzt nicht mit, ne?
Da komme ich nicht mit, das gebe ich ganz offen zu.
Ja, ich liebte dieses Luftwechselbad.
Luftwechsel, also auch wieder körperliche Gefühl. Das ist vielleicht ganz interessant.
Was ich gefühlt hat. Und dann eben dann zu erzählen, dass dann eben ich eben weniger Körperteile noch habe.
Ja.
Und dann eben eine weniger Körperoberfläche. Und dass es mir dann noch mal heißer wurde. Okay. Also in diesem betonheißen Klima, was ja oftmals uns umspült. Und dann eben jede Bewegung noch anstrengender war. Und ich mich trotzdem aber gerne bewege. Ja. Und dann habe ich mir dann eben erlebt, wie ich dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren, also umweltmäßig unterwegs gewesen, Zeitschrift von damals drüben.
Herr Schütze, es ist eine sehr verwickelte Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Hörer, die wir sie ja alle nicht kennen, dem ganz folgen können. Ich habe
über die Versiegelung was gehört.
Über die Versiegelung.
Ja, genau. Und dann die Versiegelung der Städte. Und da fiel mir das dann mit der Hitze aus. Dann wurde mir das klar, wieso wir so eine Hitze haben in der Städte. Besonders. Und dann
also von sich auch auf die Umwelt geschlossen, Herr Schütze.
Und so eine Dicklichkeit und immer mehr dicke Menschen, die ihre Energie eben nicht abgeben können. Und dann fiel mir dann eben ein, die Energie, die wir nicht abgeben können, schleppen wir mit uns rum.
Die Energie, die wir nicht abgeben können, schleppen wir uns mit uns rum. Herr Schütze, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie so lange gewartet haben. Der Satz, es ist die Energie, die wir nicht abgeben können, die schleppen wir mit uns rum. Herr Busch, also...
Ja. Ich möchte ihm ein bisschen zur Seite springen. Das war etwas kompliziert, aber er konnte herauslesen, dass er eine sehr menschliche Erfahrung macht. Er hat am Anfang gesagt, dass er so ein bisschen seinen akademischen Elfenbeinturm Elternhaus verlassen hat und die prägenden Erfahrungen, das habe ich rausgelesen, die sozialen und körperlichen Erfahrungen waren. Und das ist etwas typisch Menschliches. Es prägt uns nicht das, was wir unbedingt an Wissen aneignen uns, sondern die Erfahrung, die wir in der echten Welt machen, durch Lebenserfahrung, wo der Körper eine Rolle spielt. Und das konnte ich bei ihm raushören. Und das ist etwas, was sich auch mit meiner Erfahrung deckt. Am meisten sind deswegen auch Menschen oft sicher im Leben, die viel Lebenserfahrung gemacht haben, die viel rausgegangen sind, Menschen kennengelernt haben, neue Situationen. Das gibt ihnen das, was wir Orientierungswissen nennen. Und das gibt ein Stück weit Sicherheit. Und das kann sehr viel prägender sein, als nur Bücher zu lesen oder etwas zu lernen.
Ein ganz einschneidendes Erlebnis haben wir eben gehört. Und begrüße am Telefon Angelika Knuth. Schönen guten Morgen, Frau Knuth.
Ja, guten Tag. Ja,
ein prägender Moment ganz anderer Art, glaube ich, den Sie zu erzählen haben.
Ja, ich bin 67 jetzt und ich habe in meiner Schulzeit, so in der dritten Klasse, habe ich ein 100% prägendes Erlebnis gehabt mit meiner Lehrerin. Ja. Und ich rufe auch deshalb an, um wirklich so einen kleinen Appell an alle Lehrer und Lehrerinnen zu senden, weil ich glaube, die meisten wissen tatsächlich nicht, wie groß ihr Einfluss ist. Wir haben ja schon zwei Beispiele in der Sendung, waren ja schon. Aber,
richtig.
Ja, also ich bin aufgewachsen bei meiner Oma ab dem 6. Lebensjahr, weil meine Eltern geschieden und so, will ich jetzt gar nicht so näher drauf eingehen. Es waren nicht so einfache Verhältnisse. Meine Oma musste noch arbeiten und ich war eigentlich Schlüsselkind und so weiter. Und in der dritten Klasse hat meine Lehrerin zu mir mal gesagt, komm noch mal nach dem Unterricht zu mir. Und wie Schüler so sind oder Schülerin, was habe ich denn gemacht, dass sie mich sprechen will?
Angst ja, gehabt.
Ja, und dann saß diese große, schöne Frau, wir waren ihre erste Klasse nach der Uni, saß da und guckte mich an und sagte, guck mal, du, ich weiß doch, ich habe das doch mitgekriegt, du schreibst so schön und du liest so gerne. Du gehst jetzt mal hier in die Bibliothek nebenan, neben der Schule und holst dir mal da so eine Anmeldekarte für einen Leseausweis. Und dann gehst du mal zur Oma, die soll das unterschreiben und dann kannst du dir da ganz viele Bücher ausleihen, die du umsonst da einfach ausleihen kannst. Ihr braucht da nichts bezahlen und so weiter. Und ich sehe das heute noch als den Knackpunkt, sozusagen wirklich die Initialzündung in meinem Leben. Das habe ich dann sofort gemacht und bin dann auch natürlich dauernd in die Bibliothek jede Woche oder alle 14 Tage und habe mir da Massen Bücher ausgeliehen und habe die ganzen 5 Freunde und was man so kennt von damals und die ganzen, ja, alle möglichen Sachen ausgeliehen. Und ich muss sagen, das ist eben wirklich für mein Leben prägend gewesen, weil ich war ja nachher 40 Jahre, jetzt bin ich 3 Jahre in Pension, 40 Jahre am Cottbusser Tor Kinder- und Jugendbibliothek.
Also Wahnsinn. Du, dank ja, der Lehrerin, die Ihnen den Bibliotheksausweis nahegelegt hat. Frau Reiter, das bringt uns noch zu dem Thema auch wieder, wie wichtig Personen sind, die wir in unser Leben lassen.
Ganz toll, Frau Knuth. Danke, dass Sie angerufen haben. Ich liebe diese Geschichte. Ich meine, und ich habe selber so lange in Berlin gelebt und gerade am Cottbusser Tor. Ich meine, das ist großartig. Und dieses, was Sie sagen auch, ich meine, ich unterrichte ja Lehrer und Lehrerinnen in der Hauptsache hier in Graz.
Oh ja.
Und das ist wirklich so wichtig, also auch so einen absurden Optimismus zu behalten, dass man tatsächlich, dass jede einzelne Person Einfluss nehmen kann auf andere und wirklich offen sein und dann so eine Tür aufmachen zur Bibliothek.
Ja,
finde ich einfach. Bibliotheken sind so wichtig.
Ja,
großartig.
Und
die danke.
War eben nur kurz noch ein Satz, sie war eben auch so eine Lehrerin, sage ich mal, ich erinnere mich so gut daran. Sie wusste bei jedem Schüler, was da los ist zu Hause und was sie da mal als Ansprache machen soll. Also ich glaube, die war wirklich so. Die hatte so einen Blick,
ist was ganz Interessantes, was Sie sagen, Frau Knuth. Dankeschön für den Anruf.
Ja, okay,
und ich würde das,
klar.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich würde das gerne noch mal weiterführen mit diesen Personen. Also gerade weil Sie beide ja auch, Sie als Dozentin, Herr Busch, Sie durchaus als Therapeut, ja auch wie diese Lehrerin, die gerade gestellt wurde, so Momente auch kreieren können, diese prägenden Momente für andere kreieren oder hervorlocken können. Also ich würde auch gerne über dieses, vielleicht ist es sowas wie Verantwortung für eben genau solche Personen, darüber sprechen. Frau Reuter, Sie können da was mit anfangen.
Ich find das ganz toll. Also ich habe mich zum Beispiel letzte Woche ertappt, wie ich im Unterricht bei meinen Lehrerstudenten beim Begleitseminar eine flammende Rede gehalten habe. Und ich musste dann selber lachen irgendwie, also weil ich irgendwie gesagt habe, macht euch klar, dass ihr was verändern könnt. Wir haben ja das Ethikfach gerade erst eingeführt und die Studierenden sind jetzt im dritten Jahr. Und das war ein langer Kampf, das Ethikfach in Österreich einzuführen. Und wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, ob wir es in der Unterstufe jetzt kriegen oder allgemein verpflichtend und nicht nur statt Religion. Hm. Ist eine große Sache. Und ich sage meinen Leuten halt immer, wenn ihr das jetzt gut macht, wenn ihr da rausgeht und guten Ethikunterricht macht, dann passiert da was. Und das ist eine Chance, die wir haben. Und wie gesagt, ich war selber überrascht, dass ich so eine flammende Rede gehalten habe und musste dann lachen und die Studis mussten auch lachen. Und in dem Moment ist aber was passiert. Und ich glaube, da habe ich denen auch Energie weitergegeben.
Herr Busch, haben Sie ähnliche Erfahrungen?
Ja, mich hat das daran erinnert, wie verantwortungsvoll der Beruf der Lehre ist. Sie hat ja die in der Geschichte die Lehrerin mehrfach erwähnt und ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich der wesentliche Kern des Lehrauftrags darstellt. Es ist nicht das Vermitteln von Faktenwissen, sondern es ist das Entzünden von Neugierde auf die Welt. Die Kinder bringen in dem Alter ein unglaubliches Interesse an der Welt mit. Sie saugen eigentlich alles auf, was die Welt sich ihnen bietet. Und wenn ein Lehrer sehr behutsam die Zusammenhänge zu Hause oder den Mensch recht gut kennt, kann er ganz individuell dieses Feuer entzünden, entfachen und diese Neugierde erzeugen und die Kinder in so eine Antriebssituation versetzen. Das ist das schönste Geschenk, was man machen kann. Oder natürlich, selbstverständlich, absolut, leider auch kaputt machen. Da haben Sie völlig recht, das kann in beiden Richtungen passieren. Gott sei Dank, bei Ihnen war es anders. Aber das zeigt, wie verantwortungsvoll und wie empfindsam man sozusagen in der Lehre eigentlich positiv auf Kinder eingehen kann, wenn man seinen Job gut macht und ernst nimmt.
Veronika Ploke hat uns eine E-Mail geschrieben. Ich forsche zum Thema Emotionen und hätte eine Frage an Herrn Busch, nämlich inwiefern würden Sie sagen, dass intensive, freudige Erlebnisse, die uns emotional prägen, langfristig auf uns wirken? Sind solche Momente eher als kurzfristige emotionale Zustände zu betrachten oder können sie tatsächlich längerfristige Spuren in unserer Persönlichkeit und Lebensgestaltung hinterlassen?
Ach, eine wunderbare Frage. Wie viel Zeit habe ich? eine ganz tolle Frage. In der Tat können uns sowohl positive als auch negative Emotionen nachhaltig beeinflussen, aber die Wissenschaft ist da ganz eindeutig, unterm Strich beeinflussen uns leider die negativen Emotionen meist stärker und nachhaltiger. Das liegt vielleicht daran, dass sie für unser Überleben früher eine größere Bedeutung hatten. Schöne Dinge waren natürlich auch angenehm, aber sozusagen man konnte sie wieder vergessen. Das Negative sich zu merken, war ganz entscheidend, um möglicherweise einen Fehler nicht nochmal zu machen. Und das ist bis heute so, dass negative Dinge, die uns passieren, Kränkungen, die wir erfahren, Kommentare, die wir hören, Misserfolge, die wir im Alltag erleben, uns nachhaltiger beeinflussen, leider als die positiven. Man kann aber sich bemühen, sich am Ende des Tages, und diese Technik empfehle ich meinen lieben Klienten sehr gerne, sich bewusst an das Schöne erinnern, aufschreiben und sich nochmal durch den Kopf gehen lassen, bevor man einschläft, dann sind die Prägungen, die daraus entstehen, auch etwas stärker.
Also kann man direkt ein bisschen trainieren tatsächlich?
Ja, ich würde es nicht Training nennen. Training klingt immer nach Schweiß und Liegestützen, sondern eher so eine freundliche Erinnerung am Ende des Tages, was Gutes passiert. So wie die Dame von eben erzählt hat, dass der Herr mit der Gitarre am Anfang immer dieses schöne Lied mit der Strophe und jeden Tag geht die Sonne auf.
Ich glaube, es war eine Geige.
Oder Geige, verzeihen Sie. Gut, also auf jeden Fall erinnert hat so ein friendly Reminder und das kann man abends machen, bevor man ins Bett geht, dass man nicht mit dem schrecklichen Weltgeschehen sozusagen zur Nachtruhe findet, sondern mit den guten Dingen, die einem widerfahren sind. Und das hat dann auch einen gedächtnisstützenden Effekt sozusagen.
Unsere Hörerin Barbara Wiegand schreibt uns von einer anderen Erfahrung, die sie geprägt hat. Mich hat der viel zu frühe Tod meiner Mutter geprägt. Ich war noch ein Kind und hatte überhaupt nie verstanden, dass sie gestorben ist. Als ich dann Jugendliche wurde, konnte mir aus der Familie niemand erklären, woran sie in den 60er Jahren so plötzlich verstorben war, selbst mein Vater nicht. Ich entschied mich, in die Medizin zu gehen, um zu verstehen, was damals passiert ist. Ich bin heute seit 30 Jahren im OP tätig und weiß inzwischen, was mit meiner Mutter geschehen ist. Und das hat mein Leben sehr geprägt. Wenn es nicht passiert wäre, hätte ich eventuell einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Auch so eine Geschichte über prägende Momente. Achim Säuberling ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Säuberling.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ein prägender Moment in Ihrem Leben?
Der prägende Moment, der war vor gut 3 Jahren. Ich habe hier in Berlin-Weißensee, ich hatte eine kleine Kultureinrichtung, in der ich Konzerte, Ausstellungen und Kindertheater veranstaltet habe. Und bei dem Kindertheater, das war die Zeit mit Lockdown und Corona, war das am stärksten betroffen. Und dann hatte ich der Claudia Maria Frank, die wunderbares Kindertheater macht, angeboten, wir machen Livestream-Lesungen von Märchen. Und das hatten wir einige Male gemacht. Und dann hat sie mich gefragt, du spielst doch Saxophon, du hast doch ein Saxophon, könntest du nicht zu einer Lesung spielen? Dann hatte ich geantwortet, ja, das Saxophon, das liegt seit 7 Jahren auf dem Schrank. Ich müsste das mal wieder runterholen und ausprobieren und dann vielleicht. Am nächsten Tag hatte ich das vom Schrank geholt, habe wieder angefangen, Feuer gefangen und seitdem mehr und mehr gespielt. Und jetzt nach 3 Jahren die Entscheidung getroffen, ich spiele jetzt nur noch Saxophon. Aha. Wieder nur noch Saxophon. Die negative Seite ist, dass ich leider diese schöne, auch erfolgreiche Kultureinrichtung jetzt geschlossen habe. Für die Räume nach wie vor Nachfolger suche, aber die wirklich gute Seite ist dieses Saxophonspielen, dass ich diesen, das, was ja mein Leben am meisten ausgemacht hat, eigentlich schon immer. Ich aber noch nie so richtig die Entscheidung getroffen habe dafür und jetzt aber in der Lage bin, die Entscheidung dafür zu treffen und das tue ich jetzt.
Da sprechen Sie was Interessantes an. Also dieses, da ist ein Moment oder eine Zeit, die einen eben beeinflusst und setzt etwas frei und dann kommt es zu einer Entscheidung, die, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie eigentlich im Hinterkopf war da schon lange so eine Art Wunsch, ich könnte das auch anders machen. Und dann jetzt ist die Zeit reif für eine Entscheidung.
Ja, genau, also dieser Wunsch war da, dieser Wunsch, der war aber auch wieder weit weg. Also ich hatte früher halt, ich hatte viel Musik gemacht, ich hatte auch Berufsfachschule für Musik gemacht, aber dann irgendwann entschieden, ich komme nicht ausreichend weiter und dann andere Sachen gemacht und dann eben diese Kultureinrichtung gemacht.
Ja. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Moment, Frau Reiter. Also wann ist so ein Moment reif für eine Entscheidung? Also tatsächlich dann für eine Veränderung?
Wenn er eintritt. Ganz banal, wenn er eintritt. Ich fand das jetzt sehr schön, wie Herr Säuberling beschrieben hat, wie er das Saxophon vom Schrank geholt hat.
Ja, erstmal entstauben musste, Herr Säuberling. Ne?
Ja, vielleicht denken wir dann so im Radio, hey, schade um die Sendezeit, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, ja. Wenn wir uns erinnern, wie sich das angefühlt hat mit dem Staub, wie Sie jetzt sagen, Frau Heise, und auf einmal habe ich das Instrument wieder in der Hand und dann ist die Entscheidung gefallen. Und das ist dann vielleicht der Zufall, dass die Kollegin sagt, lass uns Musik machen zu den Märchen. Aber dann war einfach der Zeitpunkt gekommen und das klingt jetzt vielleicht total banal, aber ich merke das dann ja, wenn es soweit ist.
Oder,
und irgendwas fühlt sich dann richtig an.
Ja, oder es sind, wenn ich das ergänzen darf, wenn Sie es mir erlauben, nicht nur Zufälle, sondern eben auch Krisen. Im Prinzip heißt Krise übersetzt aus dem griechischen Wort Bedeutung entscheidender Punkt, ein Wendepunkt. Also in dem Wort Krise ist gar nicht der Weltuntergang oder die Apokalypse enthalten, sondern es heißt nur, ein alter Weg, so wie ich ihn bisher gegangen bin, kann nicht mehr gegangen werden und es kommt etwas Neues. Das Leben verlangt mir eine Entscheidung ab, weil sich hier gerade etwas verändert hat. Das heißt ja Eigentlich Krise übersetzt und das finde ich sehr schön, weil
ich
es bedeutet.
Das, ich finde das auch eine ganz schöne Interpretation von Krise. Es gibt ja diesen Aufsatz von Simmel, wo er sagt, die Krise ist eigentlich das abgelehnte Abenteuer.
Ja.
Und Sie sagen aber nein, die Krise ist selbst das Abenteuer, wo dann was passiert. Aber ich brauche natürlich auch die Fähigkeit, das wahrzunehmen. Und Herr Säuberling hat jetzt eine gute Geschichte erzählt. Es gibt auch einen negativen Teil der Geschichte. Seine Kultureinrichtung verkommt oder muss jetzt neu vermietet werden. Also ich muss auch in der Lage sein, etwas anderes loszulassen, was dann eben nicht mehr als Lebensmöglichkeit geht. Und ich muss auch die Kraft haben, in dem Moment zu sagen, ich nehme das an. Und das finde ich ambivalent, Herr Busch. Da muss ich
das
einfach
so
sagen,
Ne?
Das ist also absolut. Aber manchmal wirft uns das Leben ja in eine Situation, wo wir uns entscheiden müssen. Und ja. dann werden wir sozusagen gezwungen, etwas loszulassen. Beispielsweise, wenn uns der Partner verlässt, wenn ein lieber Mensch stirbt, da treffen wir aktiv ja gar nicht die Entscheidung. Aber wir stehen vor einer Situation, die wir nicht gewählt haben, die wir nicht wollten. Und wir müssen etwas tun. Das Beispiel mit dem Lockdown war ja so etwas. Ne? Wir mussten etwas, manche Kleinkünstler mussten etwas tun, haben dann vielleicht eine Kultureinrichtung begonnen, etwas getan aus der Zeit. Sie wurden gezwungen, sich zu entscheiden. Und das muss eben nicht immer zum Negativen enden. Das ist eigentlich die gute Nachricht, die für manche Menschen auch in der Krise innewohnt.
Herr Säuberling.
Das fand ich auch so toll an der Geschichte von Frau Wiegand, die aus dieser Irritation und diesem schlimmen Verlust der Mutter dann tatsächlich auch eine Lebensgeschichte gemacht hat, die wirklich bemerkenswert ist mit dem Medizinstudium.
Herr Säuberling, ja. Sie merken, an welche viele Punkte Sie uns gebracht haben hier in diesem Gespräch, in unserer Sendung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr und wünsche alles Gute beim neuen Abschnitt des Saxophonspielens.
Ja, ich spiele sehr gerne und sehr viele. Und ich gehe mal raus und spiele in Parks, unter anderem auch am Hans-Rosenthal-Platz.
Da werde ich auf Sie achten, hier vor unserem Fenster. Herr Säuberling, Dankeschön. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Ja, Ihnen auch. Vielen Dank.
Auf Wiederhören. Ich begrüße Ute Weishaar am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Weishaar.
Ja, hallo, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Also, bei mir geht es darum, dass ich lerne immer wieder, dass ich das Leben einfach so annehme, wie es ist. Mhm. Und dass es bei mir auch darum geht, eben keine Pläne so ernst zu nehmen, sondern einfach mich darauf einzulassen, dass die Pläne auch scheitern können. Und ich denke, beziehungsweise für mich bedeutet das, dass darin eigentlich ein Gewinn ist, wenn ich mich darauf einlasse, eben nicht alles so ernst zu nehmen.
Wie sind Sie da hingekommen, Frau Weishaar? Es klingt ja so, als ob es eine Entwicklung gewesen sei.
Es ist eine Entwicklung gewesen. Also ich bin jetzt zwischenzeitlich schon 71, aber ich lerne natürlich immer noch, dass ich ganz früh festgestellt habe, dass die Not sozusagen mein Leben verändert hat und dass ich früh festgestellt habe, dass es einfach zum Leben dazugehört, dass Veränderung nur dann passieren kann, wenn ich mir das einfach anschaue. Und ich bin in meinem Leben viel gereist, war überall in der Welt unterwegs und da Pläne zu machen, ging meistens schief, sondern mich einfach darauf einzulassen, wie es gerade ist. Und deswegen finde ich das so wertvoll, dass man nicht immer sagt oder dass auch ich nicht sage, was das Leben jetzt mit mir macht, sondern ich mache das mit meinem Leben. Und es geht nur darum, dass ich daraus wieder eine Erkenntnis habe und feststelle, dass es ganz wunderbar weitergehen kann, wenn ich mich da nicht einfach immer so festhake an Dingen. Ja.
Also das heißt, so Momente, die auf Sie zukommen, da machen Sie häufig was draus, da lassen Sie sich drauf ein.
Ja. Das heißt zwar nicht, dass ich auch nicht zweifle oder den Moment sozusagen ganz unmöglich finde, aber es ist einfach so. Mhm. Und das ist für mich wichtig, weil nur dann kann es weitergehen, wenn ich einfach nicht immer in diesen Widerstand reingehe, der mich daran hindert, es so anzunehmen, wie es ist.
Frau Reiter, ich höre Sie im Hintergrund. Sie möchten etwas dazu sagen.
Formulieren, Frau Weishaar. Vielen Dank. Also dieses, und das passt auch genau zu dem Punkt, wo Herr Busch und ich gerade beide, glaube ich, über die Krise erstmal wieder, wo wir uns an der Krise festgehakt haben. Und Sie sagen das so schön, es geht nicht um das, was das Leben mit dir macht, sondern was ich mit dem Leben mache. Und das ist genau, glaube ich, dieser Kipppunkt, und dann kann jeder Moment prägend werden. Und ich fand das auch eine sehr, sehr schöne Formulierung, dieses nicht an den Dingen festhaken. Und ja, klar machen wir Pläne, auch wenn sie reisen, müssen sich ja darauf verlassen, dass die Flugpläne, die Zugpläne, dass die irgendwie alle verlässlich sind. Aber trotzdem können die Dinge sich jederzeit ändern. Und diese Offenheit dem Leben gegenüber, die führt dann auch zu der Zufriedenheit, die Sie für mich in Ihren Sätzen ausstrahlen.
Ja, das ist auf der einen Seite natürlich richtig. Aber was ich auch noch ganz wichtig finde, wo ich immer wieder rankomme, ist das Nicht-Tun. Also das zuzulassen, dass gerade gar nichts passiert, sondern dass ich einfach den Moment sozusagen so annehmen kann und mich jetzt nicht als wertlos empfinde. Und das ist auch was ganz, ganz Wichtiges für mich, da immer wieder ranzugehen und auch diesen Moment anzunehmen und mich
und
dann
ganz von toll finde ich auch, ich finde auch ganz toll, dass Sie sagen, den Widerstand aufzugeben gegen den Moment. Und wir hatten vorhin schon, Herr Busch hat das auch so schön eingeführt, immer dieses Bedürfnis, Kontrolle zu haben über alles, was passiert. Das führt natürlich dann zu diesen Widerständen, an denen ich auch unheimlich viel Energie verliere, die ich tatsächlich für positivere Dinge benutzen könnte, wenn ich den Zusammenhang mal durchschaut habe, oder?
Genau, genau, das ist es. Ja, und für mich bedeutet das, das ist das Leben. Die Dinge wirklich so anzunehmen und dann aber auch zu erleben, dass daraus sich so viel Wunderbares verändern kann, wo mir vorher gar nicht bewusst war.
Frau Weißhaar, Dankeschön für Ihren Anruf.
Gerne.
Ich möchte auch noch ein paar E-Mails vorlesen. Wir haben wahnsinnig viele E-Mails bekommen, zum Beispiel von Fabian, 20 Jahre alt. Mein prägendes Erlebnis war vor 2 Jahren. Gestern, vor genau 2 Jahren, ist meine Mutter an einer schweren Krankheit gestorben. Das war sehr prägend, schmerzhaft und hat mir gezeigt, wie schnell etwas zu Ende gehen kann und dass man jeden schönen Moment schätzen sollte, den man mit jemandem hat, besonders mit denen, die einem nahestehen. Schreibt uns Fabian. Ich lese auch die E-Mail von Annette Rostock aus Braunschweig vor. Eins meiner prägendsten Momente in meinem Leben war, als ich Anfang der 90er Jahre einen Dokumentarfilm des Tierfilmers Manfred Karrmann über Rindertransporte aus Deutschland nach Nordafrika sah. Ich war so geschockt über die Brutalität, mit der wir unsere Mitgeschöpfe, mit denen wir umgehen, mit solcher Brutalität, dass ich die ganze Nacht geheult habe und seit dieser Zeit überzeugte Vegetarierin bzw. Veganerin geworden bin. Das ist nun auch schon 30 Jahre her und für mich unvergessen. Miriam Glaser schreibt, ein prägendes Buch habe ich auch. Meins hieß Sommer auf Waldwacht von Bernhard Stocke aus der Kinderbibliothek der katholischen Kirche. Es handelt von einem Mädchen, das für seinen erkrankten Vater einsprang, nur mit einem Hund als Begleiter Wächterin über ein riesiges Waldgebiet zu sein. Sie war quasi eine lebende Feuermelderin in einem Forsthaus ganz oben auf dem Berg und wie gesagt in bester Waldeinsamkeit, verantwortlich und cool. Ich war etwa 8 und beschloss, das wird mein Beruf. Später habe ich dann gemerkt, diesen Beruf gibt es gar nicht oder nicht mehr. Ich bin dann Buchhändlerin geworden. Eine schöne Geschichte von Miriam Glaser, unserer Hörerin. Also, wir haben vieles gehört über prägende Momente, hier im Gespräch auch mit Barbara Reiter und Volker Busch. Und jetzt am Telefon ist Evelyn Grünwald. Schönen guten Tag. Ihre Geschichte.
Ich wollte noch mal, das mit dem Radio zu tun hat. Ich war immer eine intensive Radiohörerin. Auch in der DDR aufgewachsen, nicht studieren können aus bekannten Momenten. Mhm. Und dann war ich bei eine Freundin in Ostberlin zu Besuch, mit Radio neben dem Bett. Ich mache das Radio an, Rias. Es gibt die Möglichkeit für Ostabiturienten, das 13. Schuljahr in Westberlin zu machen und dann in Westberlin zu studieren. Ich glaube, das weiß fast gar niemand mehr, dass es diese Möglichkeit gab. Ich habe dann tatsächlich das 13. Schuljahr gemacht und habe im Westen studiert. Entschuldigung.
Oh, Frau Grünwald, Sie sind so erkältet. Entschuldigen Sie, dass wir Sie hier jetzt noch Ihre Stimme
das war fordern. Mir schon wichtig, das zu erzählen. Und es gibt noch ein zweites prägendes Moment. Ich bin noch 43 in die Schule gekommen und meine erste Lehrerin, die hat es musste ja Haha gegrüßt werden. Mhm. Und nach diesem Gruß hat sie gebetet mit uns. Und es hat sich dann herausgestellt, also nach dem Krieg, sie war eben sehr christlich geprägt und dass das ihre Form von Widerstand war. Das weiß fast auch keiner, was es da für Möglichkeiten gab.
Das führt uns auch zu einem interessanten Thema, finde ich, Herr Busch. Vielleicht, wir haben noch wenig über so Vorbilder gesprochen, über Menschen, die uns als Vorbild prägen. Das ist doch jetzt zum Beispiel, Frau Grünwald erzählt ja uns gerade so eine Geschichte, ne?
Genau. Vorbilder haben eine unglaubliche Kraft auf uns, weil wir uns als Menschen immer an anderen orientieren. Wir sind als soziale Wesen auf andere Menschen angewiesen und das ist tief in unserem Denken und Fühlen verwurzelt. Und deswegen haben, es wurde ja eben auch schon deutlich, Lehrer, genau wie Eltern, aber natürlich dann auch gleichaltrige Peers einen riesigen Einfluss, aber auch durchaus Künstler, Sportler, denen wir nacheifern. Wir haben beispielsweise nach der Fußball-EM jetzt im Sommer gesehen, dass ganz viele junge Menschen sich wieder angemeldet haben zum Fußball. Und das ist eigentlich was sehr Schönes, diese Vorbildfunktion, die kann man nutzen und man sollte sich selber immer der Verantwortung bewusst sein, die man hat, gerade für jüngere Menschen als Vorbild auch dienen zu können.
So wie Sie es erlebt haben, Herr Frau Grünwald. Dankeschön für Ihren Anruf.
Ja, wichtig war mir noch das mit dem Radio.
Und genau, und zwar der RIAS, genau das Gebäude, aus dem wir senden.
Ja,
schön.
Und dass das mein ganzes Leben verändert hat.
Dass das Ihr ganzes Leben verändert hat.
Das Radio hören.
Das Radio hören kann Leben verändern. Frau Grünwald, ein wunderbarer Satz hier in unserer Sendung. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ein gutes Wochenende für Sie.
Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen auch. Gerburgis Ecker aus Kiel hat uns geschrieben: Ich bin als Studentin im Rahmen eines Studienseminars mit erwachsenen funktionalen Analphabeten in Kontakt gekommen. Im Anschluss daran habe ich selber Kurse geleitet und im Verband der Volkshochschulen Kursleiter ausgebildet. Seit dieser Zeit habe ich das Bestreben, keinen Jugendlichen aus der Schule zu entlassen, der das Lesen nicht ausreichend gelernt hat. Ich bin Sonderschullehrerin geworden und leite heute ein Förderzentrum.
Wow.
Ja. Also
super.
Immer wieder solche Anregungen eben auch aufnehmen. Stefan Matzart ist am Telefon. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Matzart.
Ja, schönen guten Tag. Hallo, kann man mich hören?
Man kann Sie hören. Ich habe die Information bekommen, Sie rufen aus dem Auto an.
Ja, wir haben tatsächlich aus dem Auto. Mittlerweile sind wir an unserem Ziel angekommen. Also wir stehen jetzt. Ja, und wir haben jetzt die Sendung schon die ganze Zeit teilweise mit großer Belustigung gehört. War sehr, sehr interessant. Und haben uns überlegt, was können wir sagen, was prägt, was können wir sagen, was uns geprägt hat. Und zwar ist es so, wir sind gerade auf dem Weg zu einer Familienfeier, nämlich von der Oma von meinen zwei Söhnen, die sitzen auch hier mit dem Auto, die wird 70. Und ich fand, das ist, kann man in die Sendung mal einbringen, dass, weil ich das auch schon so wahrgenommen habe, dass solche Familienfeste doch irgendwo gerade in der Kindheit auch geprägt haben und gerade im Erwachsenenalter dann auch das eigentlich dann auch schön ist, dass man dann wieder hinfährt und ja, aus Kindersicht vielleicht nicht und das wollte ich einfach mal so mit in die Sendung einbringen.
Das finde ich, also wir haben das, Rituale haben wir als prägende Momente, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Wunderbar, dass Sie das einbringen, Herr Matzart. Frau Reiter, was würden Sie sagen? Also das ist ja auch, hat ja ein bisschen was Ritualhaftes vielleicht, auch so Familienfeiern.
Also, wir hatten einen freigestellten Lehrer, der das Morgenritual hatte. Jetzt haben wir die Familienfeste, die so in Jahren oder 5 oder 10 Jahresabständen kommen. Und das einfach auch, da sind wir jetzt eigentlich schon so auch so ein bisschen bei den Techniken, die uns helfen können, prägende Momente nicht verstreichen zu lassen. Und ich fand das auch schön, was der Fabian geschrieben hat. Es kann sehr schnell vorbei sein und wir sollten das Leben einfach wirklich in seinen Momenten mit den Menschen, die uns wichtig sind. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen wie eine Sonntagspredigt, aber es ist, glaube ich, wirklich so banal. Wir sollten das einfach nehmen und genießen, solange es da ist.
Herr Matzart, Sie haben gerade von Ihren Söhnen gesprochen, die jetzt hinter Ihnen sitzen und vielleicht die Augen verdrehen, dass der Vater im Radio anruft und überall zu hören ist.
Ja, tatsächlich, ja.
Ne, kann ich mir auch vorstellen. Genau, dieses prägende Familienfest, also dann eben auch für Generationen, für verschiedene Generationen den Moment erfahrbar zu machen, ist ja auch so eine bestimmte Kunst. Ne? Also was haben Sie sich heute vorgenommen, an Ihrem Familienfest alle mit einzubeziehen, es für alle einen prägenden Moment werden zu lassen?
Meinen Sie, das war eine Frage an mich jetzt, ja?
Ja, das waren Sie.
Ja, ehrlich gesagt, nö, da habe ich mir jetzt gar nichts richtig vorgenommen. Wir wollen jetzt eigentlich Spaß haben und gehen jetzt auch gleich rein. Wir sind nämlich jetzt bei der Oma angekommen und haben auch schon gesagt, die sollen mal das Radio anschalten. Also vielleicht haben sie das gehört und dann haben wir schon eine schöne Erinnerung an den 70. Geburtstag. Ich denke, das ist vielleicht dann auch ein prägender Moment für alle Beteiligten.
Dann grüßen wir jetzt hier mal ganz offiziell die heute 70 Jahre alte werdende Oma, Mutter und wünschen allen einen schönen Tag und ein auf jeden Fall im Gedächtnis bleibendes Fest.
Ja, vielen, vielen Dank und großes Lob an die Sendung. Ich höre das immer gerne am Wochenende.
Das freut uns sehr, Herr Mazat. Also, ein schönes Fest wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie.
Danke.
Herr Busch, für generationenübergreifend prägende Momente ist doch auch so ein Moment, über das man vielleicht mal reden muss, oder?
Ja, schon. Bei mir persönlich war es meine Großmutter, die aus Schlesien fliehen musste und ihren Mann zurücklassen musste, der ihr dann über Jahre lang Briefe schrieb ins Rheinland, wo sie hinfloh mit meiner Mutter damals als Kind. Das sind auch für mich, obwohl ich nicht dabei war, unglaublich prägende Momente gewesen, weil sich das wie ein roter Faden durch meine Familie zieht, wie Menschen sozusagen ums Überleben kämpfen müssen, wenn sie nichts haben. Also obwohl ich in einer unglaublichen Saturiertheit groß wurde, hat mich das sehr geprägt, weil ich ein sehr enges Verhältnis von meiner Großmutter hatte. Also das, seitdem gucke ich auch anders auf Menschen, die fliehen müssen, auf Menschen, die nicht viel haben. Und das ist etwas, was ich mir jetzt besser vorstellen kann, weil es für mich kein theoretisches Konstrukt ist, sondern erfahrene oder gelebte Familiengeschichte, auch wenn ich selber natürlich nicht dabei war.
Wir hatten immer mal wieder das Thema Momente nicht vorbeiziehen lassen, weil Moment ist ja schon wieder vorbei, ja. Momente nicht vorbeiziehen lassen. Ich glaube, Herr Busch, Sie wollten, wir nähern uns langsam dem Ende der Sendung, einen Praxistipp
ja,
noch geben.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also was ich meinen Klienten empfehle, ich beschreibe es auch in dem Buch Kopf hoch, ist mal den sogenannten Ohne-Plan-Sonntag. Das ist bewusst ein Tag, man kann mit so einem harmlosen Sonntag anfangen, völlig ohne Plan in den Tag hineinleben. Man nimmt sich also absolut nichts vor. Es gibt kein Zeitkorsett, keine Deadline, es gibt keine Verabredung, keinen Termin. Man isst, weil man Hunger hat, legt sich mittags hin, wenn man müde ist. Wenn man jemanden trifft, dann unterhält man sich so lange mit dieser Person, solange man eben mag und lässt sich im wahrsten Sinne des Wortes, lässt sich auf das Leben ein. Und in diesem Moment, wo unsere Aufmerksamkeit nicht auf unsere Pläne, Termine oder To-Dos gerichtet sind, sondern auf das Leben an sich, entdecken wir plötzlich ganz, ganz viel. Das mag an einem Montag oder Donnerstag vielleicht nicht funktionieren, weil wir da doch viele Aufgaben, Verpflichtungen haben, aber an einem Sonntag sollte man das
vielleicht
mal probieren.
Kann man das als Familie auch machen?
Ja, absolut. Einfach auf Entdeckungsreise gehen.
Und alle haben diesen Freiraum.
Den Freiraum und die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas entdeckt, was einen vielleicht nachhaltig prägt, ist dann viel höher, als wenn man nur Aufgaben abarbeitet, denen man sich montags oder dienstags zuwendet.
Frau Reiter, haben Sie auch noch zum Schluss einen Tipp für uns?
Ja, auch einlassen, aber auf Menschen. Also ich stimme dem völlig zu, was Herr Busch sagt. Dieses Einlassen können und auf sich hören ist total wichtig. Aber ich denke auch, sich auf Menschen einlassen ist wichtig. Und ich habe zuletzt ein Buch gelesen, was mir das wieder vor Augen geführt hat, nämlich Nachbarinnen von Ella Danz. Spielt in einem Berliner Mietshaus, wo Nachbarinnen zufällig zusammengewürfelt sind. Aber über die Jahre verkreuzen sich die Schicksale und ergeben sich eben auch Begegnungen. Und ich weiß, dass ich meine Nachbarin aus der Kindheitszeit, die mit der ich nach wie vor in Kontakt bin, die jetzt tatsächlich auf meinen Vater schaut, wo ich im Ausland wohne, dass ich das unheimlich schätze und dass ich auch dankbar bin für Begegnungen, die mein Leben mitgeprägt haben.
Nachbarinnen, also ein Lesetipp. Philosophin Barbara Reiter, die unter anderem auch in unserem Podcast Zufälle gibt's zu hören ist in der Deutschlandfunk-App, können Sie das mal nachhören. Psychotherapeut Volker Busch mit uns. Wenn Sie mögen, Kopf hoch, ein Buch von ihm. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Teilnehmen an dieser Sendung.
War mir eine große Freude. Dankeschön.
Und allen Hörerinnen und Hörern natürlich für die Anrufe, für die vielen E-Mails. Also prägende Momente haben wir hier vielleicht auch erlebt, wer oder was Ihr Leben verändert hat. Ich danke für die Teilnahme.